Letzte Woche haben wir im Podcast über das Polarized Training gesprochen, in dem es ja nur drei Trainingszonen gibt. Die meisten von uns kennen aber mehr dieser Zonen, entweder von der Sportuhr, aus dem Trainingsplan oder irgendwo anders her, aus dem Internet, aus YouTube-Videos. Und genau darüber wollen wir heute mal sprechen. Ganz genau sogar eher über das Fünf-Zonen-Modell. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Ja, die meisten kennen das, wenn die Uhr nach dem Training einfach aufleuchtet und fünf bunte Balken anzeigt, in denen man sich eine gewisse Zeit bewegt hat. Also manchmal ist es auch nur ein Balken, weil man eben nur in einer Zone trainiert hat.
Ja, ich glaube, das kommt relativ selten vor. Meistens ist es doch irgendwie so ein Sammelsurium an bisschen Zone 1, 2, 3, 4, 5. So, und es gibt ja diese fünf Balken nicht nur für den Puls, sondern meistens auch noch für die Leistungsbereiche. Also jedenfalls meine Uhr zeigt mir das an. Und dann gibt es auch immer noch sehr lustige Grafiken, wie man so rumgetanzt ist. Also jetzt zum Beispiel von der Schrittfrequenz her oder vom vertikalen Verhältnis und was es da nicht alles gibt. Ja, das sind vielleicht nochmal Themen für andere Podcast-Folgen. Da geht es mehr so um die Laufökonomie. Beim Radfahren gibt es da nicht ganz so viele Balken und Punkte und so, oder?
Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich gibt es die für Kadenz, aber da gucke ich tatsächlich nicht so oft rein. Es kommt halt auch drauf an, was für eine Uhr man hat. Ne? Bei manchen Uhren ist das immer noch schwarz-grün. Wenn es eine neue ist, dann ist eben bunt. Aber darum soll es ja gar nicht gehen heute um Farben und um Schrittfrequenz, sondern eben um das benannte Fünf-Zonen-Modell. Und das ist tatsächlich auch so das Erste, das ich kennengelernt habe, das Erste, das ich gesehen habe. Und für mich war es dann eher überraschend, dass es auch andere Definitionen gibt. Aber eben weil dieses Fünf-Zonen-Modell so verbreitet ist, wollen wir das heute mal ein bisschen genauer erörtern.
Ja, aber vorab, wir hätten noch eine gute Nachricht, ne?
Ja, welche denn?
Also ich glaube jedenfalls, dass das für dich die beste Nachricht der Woche war.
Ja,
und zwar ist unsere Kaffeemaschine vorzeitig schon vom Doktor zurückgekommen.
Ja, und ich hab sie schon eingesteckt und sie leuchtet wieder anders. Also davor gab es nur ein Lämpchen, das geleuchtet hat und es hat sich nichts getan. Jetzt scheint sie wieder zu funktionieren, aber wir haben sie noch nicht wieder in Betrieb genommen, weil wir von diesen ominösen, komischen Kaffeekapseln noch so viele zu Hause rumliegen haben. Und wenn wir die jetzt nicht nutzen, dann können wir die auch wegschmeißen.
Ja, genau. Also deshalb müssen wir erst noch den nicht ganz so guten Kaffee austrinken und dann kommt wieder der richtig gute Gemahlene.
Ja, heute Mittag kommt Besuch. Da gibt es dann den Guten.
Ja, ganz genau. Ja. Also nur, falls ihr alle mitgefiebert habt, vor allem mit Schorsch, der ja ein bisschen gelitten hat unter dem nicht ganz so guten Kaffee. Ja. Jetzt wisst ihr, es geht uns wieder besser.
Ja, ich habe mich heute Morgen ertappt, als ich als Ersatz so eine Nespresso-Kapselmaschine. Und die macht halt überhaupt gar keine Geräusche, wenn man die anschaltet. Und heute Morgen war ich tatsächlich so darauf gewartet, dass dieses Geräusch vom Mahlwerk kommt, aber da kam einfach nichts und dann fühlte ich mich doch ein bisschen verloren. Also es ist genau richtig. Es ist Zeit, dass die neue, also dass die alte Maschine, die gute Maschine wieder zurück ist und ab morgen wieder das schöne Mahlgeräusch in der Küche zu hören ist und viel wichtiger, der Geruch von frisch gemahlenem Kaffeepulver in der Luft liegt.
Ja, das ist echt was wert, ne? Also ich als Späteinsteiger, was den Kaffee angeht, finde es trotzdem immer sehr angenehm, diesen Geruch irgendwie in der Luft zu spüren. Also ich habe, glaube ich, bis ich 23 war, überhaupt gar keinen Kaffee getrunken. Und jetzt finde ich es doch tatsächlich ganz angenehm. Ja. Also schön, dass unsere Kaffeemaschine wieder da ist.
Ja, ich habe ganz tolle Kindheitserinnerungen an Kaffeepulver und wir sind jetzt kein Kaffee-Podcast, aber das werde ich jetzt noch schnell los. Früher gab es in Stuttgart in der Innenstadt einen Laden von einer hiesigen Kaffeemarke und Also da wurde ständig Kaffee gemahlen und immer, wenn wir da vorbeigelaufen sind, hat es so gut nach Kaffeepulver gerochen. Da habe ich noch gar keinen Kaffee getrunken, da fand ich das auch noch überhaupt nicht angenehm, aber diesen Geruch von diesem frisch gemahlenen Pulver, den fand ich damals schon toll.
Hm.
Und das ist auch heute was, das ist echt schön, wenn wir neue Bohnen aufmachen. Oh, oh.
Ja, also ich glaube, ich kenne diesen Geruch aus meiner Kindheit nicht, weil bei uns gab es nur Muckefuck und der ist nicht so richtig, nicht so der ursprüngliche Kaffee. Also meine Eltern trinken bis heute, glaube ich, immer noch Karo-Kaffee und irgendwie nicht so Filter oder sogar gemahlenen Kaffee. Nee. Aber ja, ist ja jetzt auch komplett egal.
Ja, es geht bei uns jetzt wieder aufwärts, weil die Kaffeemaschine da ist und deswegen können wir auch mit neuer Energie in diese vor uns liegenden Podcast-Folgen einsteigen. Nun?
Ja, ich bin bereit.
Ja, wir schauen uns mal an. Dieses 5-Zonen-Modell ist nämlich noch gar nicht so super alt. Es ist erst in den 2000ern so ein bisschen aufgekommen. Also möglicherweise ist es in Wissenschaftskreisen schon unterwegs gewesen. Wir haben tatsächlich nicht gefunden, wann das wirklich das erste Mal auch wissenschaftlich genutzt wurde. Aber man kann sagen, es gab ein Buch, das wohl sehr zur Verbreitung beigetragen hat. Und zwar ist das Training and Racing with a Power Meter. 2006 das erste Mal, glaube ich, erschienen und von Hunter Allen und Andrew Coggan. Coggan?
Ja, Lotta? Ich denke Coggan, weil Coggan, Doppel-G.
Doppel-G.
Ja.
die haben sich damit auseinandergesetzt, wie man das Training mit einem Wattmesser strukturieren kann. Und da sind sie wohl auf dieses Zonenmodell gestoßen oder haben es dafür benutzt. Es wurde dadurch groß. Und mittlerweile ist diese Aufteilung eigentlich überall. Also wenn man Pulszonen bei Google eingibt, dann, gerade wenn man auf die Bildersuche geht, dann sieht man extrem viele Darstellungen davon, extrem viele Aufteilungen und dann eben auch immer so ein bisschen die Erklärung, welche Zone ist denn für was. So.
Genau. Also vielleicht hast du auch mitbekommen, diese Zone 2 ist ja jetzt gerade sehr, sehr beliebt und so weiter. Und daran lässt sich eigentlich auch ganz gut erklären, dass es meistens verschiedene 5-Zonen- oder sogar auch 7-Zonen-Modelle gibt. Wir berufen uns jetzt aber auf das von Andrew Coggan und Hunter Allen. Und wie gesagt, es gibt noch viele weitere, die eben manchmal prozentual ein bisschen davon abweichen oder ja auch ein bisschen anderen Fokus haben.
Ja, und da darf man jetzt zum Beispiel auch nicht, also das ist auch, ich muss anders anfangen, das ist ein wichtiger Punkt. Eigentlich orientiert sich das am Maximalpuls. So, also man, idealerweise ermittelt man den Maximalpuls. Ich glaube, da gibt es bei uns auf dem YouTube-Kanal auch ein Video dazu.
Du glaubst richtig?
Ja, also wenn jemand wissen möchte, wie er den Maximalpuls ermitteln kann, dann gibt es das bei uns auf YouTube. Ich kann es vielleicht auch verlinken.
Ja, das bezieht sich in dem Fall tatsächlich nur aufs Laufen. Aber ja, ähnliche Protokolle gibt es natürlich theoretisch auch fürs Radfahren.
Genau.
Beim Schwimmen braucht man den Maximalpuls jetzt nicht so.
Genau, so. Und darüber lassen sich eben dann diese Pulszonen ermitteln, weil wir dann bestimmte Werte vorgegeben haben, da kommen wir gleich noch drauf, und dann wissen wir, wo wir was trainieren sollten. Jetzt gibt es aber auch Testmöglichkeiten. Wir haben zum Beispiel so einen Artikel zum FDP-Test, also A fürs Rad, und da ist aber auch B nochmal ein Lauftest mit dabei. Und da werden auch diese Pulszonen ermittelt, aber auf Grundlage quasi von einer FTP, also von einem Wert, bei dem man die Leistung, die man erbringt, für circa 60 Minuten erbringen kann. Also das ist natürlich alles nicht auf die Sekunde genau, aber das ist dann eben so ein Mittelwert und über den kann man diese Pulszonen auch errechnen, unter anderem, und da kommen wir auch gleich noch drauf, auch Zonen, die auf anderen Werten basieren. Aber da sind natürlich die Prozentangaben andere, als wenn es um den Maximalpuls geht.
Ja, genau. Also man muss immer gucken, woran orientieren sich diese 5-Zonen-Modelle, wenn es um den Maximalpuls geht. Klar, dann geht es nicht höher. Ne? Also wenn du bis, keine Ahnung, 189 Schläge pro Minute kommst, dann kannst du nicht 101% geben oder sowas. Aber bei der FTP, der funktionellen Schwelle, entspricht mehr oder weniger der anaeroben Schwelle und ist eben diese Leistung, die du über eine Stunde ungefähr bringen kannst, auf dem Rad zum Beispiel, wo habe ich angefangen? Bei dieser Schwelle, das sind natürlich nicht deine 100%, sondern das sind deine 100% für eine Stunde. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nur eine halbe Stunde fährst oder nur 5 Minuten, kannst du natürlich sehr viel mehr Watt treten. Ja. Und deshalb ergeben sich dann da eben auch Prozentzahlen über 100%.
Ja.
Also nur falls dir das schon mal irgendwie aufgefallen ist. Ansonsten einfach nur gucken, geht es jetzt hier um die Herzfrequenz, geht es jetzt hier um die FTP oder was ist da der Referenzwert?
Ja, ja, genau. Und vielleicht können wir da gleich auch nochmal dann direkt da, drauf eingehen. Wir haben zum Beispiel eine Übersicht des norwegischen Olympischen Komitees oder was ist das? Norwegian Olympic Federation?
Ja, Föderation.
Ja, ist wahrscheinlich wie die DOSB, also der Olympische Sportbund wahrscheinlich in Norwegen. Die haben so eine Grafik ausgegeben oder da findet man so eine Grafik. Die haben da auch zum Beispiel VO2-Zonen. Also die basieren dann auf der VO2-Max. Und dann kann man zum Beispiel bei 66 bis 80% VO2 Max kann man dein Zone 2 Training machen. Also das wäre dann quasi die Grundlagen VO2 Max. Und es gibt da eben in dieser Aufzählung auch einen Grundlagenpuls, also für dieselbe Zone eben die Pulswerte. Und das geht dann aber auch zum Beispiel in Laktat. Also wie hoch soll, also für die untere Grenze, wie hoch soll der Laktat Wert sein oder wie hoch darf der Laktatwert sein? Also da liegt die Zone 2 zwischen 1,5 und 2,5 Millimol Laktat. Das wäre Zone 2 Training.
Mhm. Genau, das mit dem Laktat ist halt ein bisschen komplizierter, weil erstens braucht man ein relativ teures Testgerät und auch viele Teststreifen. Und dann braucht man jemanden, der einen ständig ins Ohr piekst und dann muss man damit klarkommen, dass man da andauernd Blut verliert. Und das ist halt alles ein bisschen umständlicher. Das kann man halt nicht in jedem Training so gut machen. Die Herzfrequenz, wir haben fast alle irgendwie einen Pulsmesser, kann man relativ easy erfassen.
Ja.
So, deshalb das mit dem Laktat ist natürlich für Profis super, die das regelmäßig machen. Für den Otto-Normalverbraucher würde ich jetzt mal sagen, ist es weniger praktikabel und vielleicht auch ein bisschen zu teuer. Aber natürlich, wenn man zum Beispiel mal eine Leistungsdiagnostik gemacht hat, auch mit Laktatstufentest, dann kriegt man da auch entsprechende Werte und sieht dann auch seine Kurve. Ah, da steigt die Konzentration stark an und dann steigt sie plötzlich exponentiell und so weiter. Also genau, das ist auch nochmal was, worin man sich sehr stark vertiefen kann. Aber ich glaube, wir beschränken uns jetzt erstmal auf die Pulszonen, oder?
Ja, es ist einfach das Einfachste für uns alle, weil natürlich könnte man auch nach der Sauerstoffsättigung trainieren, aber dann bräuchte man ja auch immer einen Sensor, der das misst. Und die gibt es natürlich schon, aber das ist jetzt auch nicht jedermanns beste Option. Deswegen bleiben wir einfach beim Puls und besprechen das so, wie wir das alle immer von der Uhr bekommen.
Eine Alternative fällt mir gerade noch spontan ein, das wäre die RPE oder Rating of Perceived Exertion. Also wie stark angestrengt bist du,
ja,
wenn du diese Watt pusht oder diese Geschwindigkeit läufst. Das ist halt ein gutes Mittel, um so das eigene Körpergefühl noch mit einzubeziehen und dann zu sagen, okay, ich fühle mich jetzt sehr, sehr wenig angestrengt auf einer Skala von 1 bis 10 oder ich fühle mich schon zu 70% angestrengt oder maximal angestrengt. Das kann man ja auch immer noch mit einbeziehen.
Ja, das kann man mit einbeziehen und das ist auch, glaube ich, bei Profiathleten so, dass die das sehr genau auch übers Körpergefühl bestimmen können, wo in welcher Zone sie sind. Alleine das würde ich jetzt als Trainer nicht empfehlen, weil die Empfindung ja von Tag zu Tag auch unterschiedlich sein kann. Aber der Verbrennungsmechanismus in deinem Körper ist es ja nicht. Also am zuverlässigsten sind hier dann meiner Meinung nach tatsächlich die Wattwerte beim Fahrradfahren. Nicht die Wattwerte beim Laufen, die Wattwerte beim Fahrradfahren, weil die eigentlich keinen äußeren Einflüssen unterliegen. Also wenn du im Test die Wattwerte festgemacht hast, dann kann dir im Training nur passieren, dass du sie nicht fahren kannst. Aber wenn du sie fährst, dann bist du auch richtig.
Ja, genau. Also der Puls schwankt natürlich auch von Tag zu Tag ein bisschen. Kann davon abhängen, wie viel du geschlafen hast, wie viel Stress du hast, was auch immer. Phase im Zyklus spielt ja auch manchmal noch eine Rolle.
Sommer, Winter.
Sommer, Winter, Hitze, Kälte und so weiter. Die Watt sind eigentlich immer relativ fest und in Stein gemeißelt. So. Aber natürlich kann sich im Laufe der Saison da auch durch eine verbesserte Performance können sich die Zonen anpassen. Ne? Also kann sein, dass du dann irgendwann mal mehr Watt pushen kannst. Dann wäre es halt gut, nochmal einen Test zu machen, um die Zonen dann wiederum zu korrigieren.
Ja, ja. Also wenn man es professionell betreibt, und deswegen sieht man das, glaube ich, auch bei Profiathleten so oft, wenn man es professionell betreibt, müsste man also mindestens alle 3 Monate einen Leistungstest machen, um da auch immer den Update zu haben. A, um natürlich auch zu sehen, wie man sich verbessert, aber B, ganz besonders eben, um neue Zonen bestimmen zu können und dann auch wieder richtig in der Zone trainieren zu können. So.
Genau, jetzt haben wir relativ viel drumherum um den heißen Brei geredet.
Nee, wir haben jetzt relativ viel Grundlagen gebracht. Lass uns mal genau über die einzelnen Zonen sprechen.
Ja, starten wir mit Zone 1, oder?
Ja, die Erholungszone quasi.
Genau, also viele kennen das vielleicht auch unter dem Namen Recom. Das steht für Regeneration und Kompensation. Also der Name sagt eigentlich schon, dass es jetzt nicht die härteste Zone ist, sondern eigentlich die unterste, in der es darum geht, vor allem eben die Muskeln zu regenerieren, möglicherweise auch Schadstoffe oder ja, Abbauprodukte aus den Muskelzellen abzutransportieren. Mhm. Und generell benutzt man diese Zone eigentlich im Warm-up und Cooldown. Also da kommt man immer irgendwie durch.
Ja, obwohl es quasi so eine niedrige Zone ist, aber dennoch nicht unwichtig, wie du gerade gesagt hast, ne? Das ist zum Beispiel der Bereich, wenn man ein hartes Trainingswochenende hatte oder wenn man einen Wettkampf hatte, dann ist das zum Beispiel für den Montag eine gute Möglichkeit, die Durchblutung zu fördern, die Muskeln zu erholen und dann sich quasi wieder bereit zu machen für den Rest der Trainingswoche. Also niedriger Puls oder niedrige Werte, aber auch wichtige Zone.
Ja, genau. Also in dieser Zone kann man theoretisch ewig drin zubringen, weil sie einfach nicht anstrengend ist. Man könnte da jetzt 6 Stunden lang Rad fahren und es würde einen halt vielleicht nerven, weil man irgendwie die ganze Zeit auf dem Sattel sitzt oder mal aufs Klo muss oder solche Geschichten. Aber abgesehen davon kann man das wirklich sehr, sehr lange machen. Man hat genug Energie dafür und so weiter. Aber es ist nicht unbedingt sinnvoll, natürlich, wenn es darum geht, jetzt die Regeneration zu fördern, 6 Stunden lang zu fahren, weil auch das würde natürlich die Muskeln früher oder später irgendwie ein bisschen ärgern.
Ja, 6 Stunden könnte man eher in der nächsten Zone fahren. Ja, das ist nämlich die Grundlagenzone. Also quasi GA1 ist ein bisschen anstrengender als quasi der Rekom-Bereich, also Zone 1, und da kommt man immer durcheinander. Es gibt Zone 2, ist quasi Grundlagenausdauer 1, wenn man da den Überblick nicht verlieren möchte. Und das ist eigentlich die Zone, in der man ja seine langen Radeinheiten machen sollte.
Genau, immer Sonntag früh oder wann auch immer, bevor die ganzen Rentner auf ihr E-Bike steigen, machen wir solche Trainingseinheiten. Jedenfalls im Sommer. Im Winter fahren wir die mehr auf der Rolle.
Aber und machen die trotzdem so früh?
Im Winter machen wir sie fast eher früher. Im Sommer oder im Frühjahr warten wir meistens, bis es wenigstens hell ist.
Ja, es macht Sinn.
aber abgesehen davon sind das eben quasi Einheiten, mit denen man seinen Fettstoffwechsel trainiert. Wichtiges Stichwort. Auch die Fatmax kann unter anderem in dieser Zone mit drin liegen, aber ist nicht immer so gesagt, automatisch.
Ja. Ganz kurz, das sind so Fragen, die wir auch in Zukunft klären werden. Da lohnt sich ein Abo jetzt.
Absolut.
Also ein Podcast-Abo.
Ja, ja, genau. Dranbleiben und am besten auch noch weitersagen, weil es gibt ja auch noch andere Leute, die davon profitieren könnten.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Und also Fettstoffwechsel ist ein wichtiges Stichwort in diesem Bereich. Wir lernen eben dann möglichst viel Energie aus Fetten zu ziehen, aber gleichzeitig benutzen wir natürlich auch Kohlenhydrate, weil das eben meistens irgendwie so ein Hybrid-Gemisch ist. Also ja, unser Körper ist eben ein Motor, der verschiedene Stoffe nutzen kann,
ja,
außer Fetten und Kohlenhydraten sogar auch noch Phosphate, aber ja, die dauern nicht so lange.
Ja.
Gut, und bei der Grundlagenausdauer 1 wird auch das Herz-Kreislauf-System gestärkt.
Zweites Stichwort.
Auch sehr, sehr wichtig. Also grob zusammengefasst geht es darum, dass unser Herz quasi immer effizienter wird, dass wir mit weniger Schlägen mehr Blut pumpen können. Also das Herz wächst wahrscheinlich auch ein bisschen dadurch. Zusätzlich wird auch unser ganzes Blutgefäßsystem ausgebaut, sodass eben die Blutgefäße wirklich bis in die Zellen reinführen oder sehr, sehr viele kleine Blutgefäße ausgebildet werden, die Kapillaren, die dann eben den Sauerstoff wirklich in die Zellen bringen. Und dann können die Mitochondrien in den Zellen das wiederum für die Energiegewinnung nutzen.
Ja, also es werden Blutgefäße in die Muskulatur, also weiter ausgebaut, nicht in die Zelle. Das wäre super, wenn wir in der Zelle auch schon Blutgefäße hätten.
Also bis kurz davor.
Bis kurz davor, genau. Genau.
genau, also es soll einfach helfen, den Sauerstoff so gut wie möglich aufzunehmen, so schnell wie möglich zu transportieren und dann eben auch in den Zellen weiter zu verwerten. Wir brauchen ja, wie wir alle wissen, gerade für die Fettverbrennung sehr viel Sauerstoff.
Ja, und
deshalb ist das eben auch in einem niedrigen Intensitätsbereich, weil je höher oder je härter wir trainieren, je intensiver das ist, umso weniger Sauerstoff können wir eigentlich noch aufnehmen. Merken wir ja vielleicht auch, wenn wir dann so anfangen zu hecheln.
Ja, genau. Und das ist ja auch der Grund dafür, warum diese Trainingszone so wichtig ist. Es gibt da zum Beispiel quasi eine Trainingsphilosophie, das Pyramidentraining. Da ist das tatsächlich das Fundament. Und das ist so eine Trainingsphilosophie, auf die wir auch nochmal zu sprechen kommen, weil das eben auch weit verbreitet und ziemlich interessant ist. Aber da ist grundsätzlich dann eben diese Zone wirklich wichtig. Das ist, haben wir ja letzte Woche auch besprochen, beim Polarize-Training ist es ja genauso. Das ist ja auch diese Zone 1 fürs Polarize-Training, wo man auch 80% der Trainingszeit verbringen sollte. Und da liegt auch die Krux, denn auch wenn wir alle da ganz oft unterwegs sein sollten, sind viele von uns eher gerne oft in der nächsten Zone unterwegs.
Können wir ganz kurz nochmal klären, wo jetzt genau diese Zone ist?
Bitte,
wir haben
natürlich
jetzt noch nicht die Prozente genannt. Ne?
Wo liegt Grundlagenausdauer 1?
Genau, also wenn wir uns jetzt auf diese norwegische Olympische Föderation berufen,
ja,
dann wäre quasi GA1 bei einer Herzfrequenz von 72-82%.
Ja.
Also von der maximalen Herzfrequenz, ja?
Ja.
Aber zum Beispiel die Garmin legt das bei 60-70% fest. Also da sieht man, ist schon eine ganz schön große Spannbreite. Und man muss auch sagen, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie gut man trainiert ist.
Mhm.
Man sollte sich halt für eins dieser Modelle entscheiden und dann sagen, okay, ich bleib jetzt hierbei. Weil wenn man immer switcht, dann kommt man natürlich irgendwie nur durcheinander. Das ist dann so ein Kuddelmuddel. Aber auf jeden Fall fühlt es sich noch nicht so hart an. So ungefähr 3, 4 bis maximal 5 von 10 sollte die Anstrengung sein auf dieser Skala von 1-10.
Mhm. Ja. Okay, alles klar.
So, jetzt kommen wir endlich zu Zone 3 bzw. GA2.
Genau, da wo ich gerade eben schon war. Etwas vorausgesprintet. Und was ich jetzt gerade noch einmal ganz kurz dazu sagen wollte, dieser Grundlagenausdauerbereich 1 liegt unter der aeroben Schwelle. Also meistens, mehrheitlich. Ihr hört hier schon immer, es kommt ein bisschen drauf an. Das ist ja sowieso im Sport immer so. Es kommt ein bisschen drauf an. Das variiert eben auch, hat Lotta gerade schon gesagt, je nachdem, wie trainiert man zum Beispiel auch ist. Aber das ist so der Bereich, wo man eben die meiste Energie noch quasi aus Fetten bezieht und wo auch noch nicht so viel Laktat im Körper ist. Das ist nämlich zum Beispiel auch so eine haben wir am Anfang schon gesagt, also eine Möglichkeit, diese Zone zu beschränken. Das wären 1,5 bis 2,5 Millimol Laktat in GA1. Und jetzt kommen wir quasi zur nächsten, zur dritten Zone, das ist GA2. Da sind wir dann quasi schon über die aerobe Schwelle raus und es wird anstrengender.
Ja, genau. Was bedeutet das, dass man über der aeroben Schwelle ist? Also die aerobe Schwelle ist eigentlich nur so ein Punkt, wo die Laktatkonzentration im Blut minimal ansteigt. Also normalerweise wird Laktat ja permanent in unserem Körper abgebaut und wieder aufgebaut. Und je intensiver wir unterwegs sind, umso mehr Laktat wird aufgebaut, kann aber nicht mehr quasi zurück umgewandelt werden.
Also es wird immer schwerer.
Genau. Und dadurch sammelt sich das Laktat an. Also es wird immer mehr gebildet, aber nicht mehr ganz so viel zurück umgewandelt. Und dadurch kommt es dann im Körper irgendwann, wenn das zu viel Laktat wird, dazu, dass wir eben aufhören müssen zu laufen, zu Rad zu fahren oder zu schwimmen oder Triathlon zu machen, weil es einfach zu anstrengend wird. Das ist aber dann erst oberhalb der anaeroben Schwelle. Jetzt sind wir erstmal bei der aeroben Schwelle. Da merkt man, okay, es wird mehr Laktat. So.
Ja.
Und das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass nicht mehr vorrangig Fette genutzt werden, sondern auch mehr und mehr Kohlenhydrate.
Was dann der Grund dafür ist, dass wir diesen Zustand nicht so lange durchhalten. So. Genau. Und das beginnt eigentlich mit der GA2-Zone. Also mit Zone 3 im 5-Zonen-Modell. Da sind wir dann schon bei einem Maximalpuls von 82-87%. Da wird es dann eben mit dem Laktat auch so langsam ein bisschen tricky. Liegt bei 2,5 bis 4 Millimol. Es gab mal die Festlegung, dass man bei 4 Millimol quasi an der anaeroben Schwelle ist. Das ist nicht mehr ganz so wissenschaftlich anerkannt. Kann sein, muss aber nicht. Wir sind hier auf jeden Fall in einem Bereich, in dem es zunehmend anstrengender wird. Die Norweger sagen auch, das ist eine Anstrengung, die man so 50 bis 90 Minuten absolviert. Also kann man wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Da sind wir oder da können wir dann eben am oberen Ende von Zone, also von Zone 3, GA2-Bereich, am oberen Ende sind wir so ein bisschen unter der Schwelle. Da können wir dann quasi das Schwellentraining machen, unterhalb der anaeroben Schwelle, also kurz bevor unser Körper Laktat eigentlich nicht mehr abbauen kann.
Ja, genau. Also das ist jetzt natürlich, wie wir schon erwähnt haben, alles ein bisschen kompliziert. Wir schmeißen auch so ein bisschen mit einigen Begriffen um uns, aerobe, anaerobe Schwelle und so weiter. Also ich denke, das wird vielleicht auch in den nächsten Podcast-Folgen alles nochmal ein bisschen klarer, falls du das jetzt noch nicht verstehst. GA2 kennen die meisten wahrscheinlich aus sogenannten Tempoläufen, wo man halt wirklich relativ zügig, meinetwegen 8, 9, 10 Kilometer läuft oder auch noch mehr, manchmal auch mit Tempo wechseln. Das ist jetzt quasi deutlich schneller als GA1, deutlich belastender. Aber es ist natürlich nicht so schnell wie irgendwelche Intervalle oder sowas, ne? Also wenn man jetzt nur 200 Meter auf der Bahn läuft und das Ganze 15 Mal wiederholt oder so. Mhm. Also man kann das noch dauerhaft aufrechterhalten, aber so nach 50 bis 90 Minuten bricht dann irgendwie schon auch die Leistung ein. Also man kann da nicht mehr so schnell laufen oder man muss halt abbrechen.
Ja, die Beine werden schwer, sagt man da ganz oft.
Auch das.
Manchmal merkt man es auch.
Ja.
Aber es merkt man eigentlich eher in den nächsten zwei Zonen, finde ich immer.
Dass die Beine schwer werden?
Ja, ja. Also quasi im Entwicklungsbereich, also Zone 4, da ist man eben schon. Ja, wenn man am oberen Ende läuft, ist man schon in dem Bereich, wo sich halt zu viel Laktat ansammelt. Da ist man bei einer Herzfrequenz von zwischen 88 und 92. Lotte hat ja schon erwähnt, es kommt immer so ein bisschen drauf an, welcher Skala man folgt. Da ist man auf jeden Fall schon, oder das sollte man, theoretisch ist man da über 4 Millimol, 4 bis 6. Das ist dann wirklich der Bereich, wer schon mal eine Leistungsdiagnostik gemacht hat. Da fängt man an zu überlegen, ob man nicht gleich aufhört. Man kann es aber schon länger durchhalten, als man eigentlich glaubt. Und das ist, ja, da sind dann schon eher Intervalle angesiedelt.
Ja, genau. Also es fühlt sich auf jeden Fall schon relativ eklig an.
Ja.
Kommt drauf an, wie lange man es macht oder wie oft man es wiederholt. Am Anfang denkt man immer easy und dann irgendwann merkt man, dass man das vielleicht nicht mehr aufrechterhalten kann.
Ja.
Deshalb muss man da eben von vornherein sich dessen bewusst sein, okay, wenn ich jetzt hier diese Intervalle so und so oft wiederhole, dann lieber beim ersten und zweiten Mal noch nicht so richtig Vollgas geben.
Mhm.
Genau, wozu ist das Ganze gut? Sollten wir vielleicht auch kurz noch besprechen, oder?
Ja, gerne, natürlich, bitte.
Also dieses Training findet schon an der anaeroben Schwelle beziehungsweise zum Teil auch über der anaeroben Schwelle statt und ist sehr gut, um zum Beispiel die VO2 Max zu steigern.
Mhm.
Und auch dazu, dass man die sogenannten Fast-Twitch-Muskelfasern benutzt. Also ganz grob gesagt, es gibt zwei verschiedene Arten von Muskelfasern. Die Slow-Twitch-Muskelfasern, die zucken langsam, das sind die für den Ausdauersport. Und die Fast-Twitch-Muskelfasern, die zucken schnell und sind die für Sprints und eben kurze, intensive Belastungen.
Mhm.
So, und klar brauchen wir für einen Ironman eher so die Slow-Twitch-Muskelfasern.
Ja.
Aber es ist gut, wenn wir ein gewisses Maß an Fast-Twitch-Muskelfasern trotzdem haben, weil die eben auch zum Teil dann noch in so ein Mittelmaß oder so ein Zwischending zwischen Slow-Twitch und Fast-Twitch umgewandelt werden können und uns eben auch helfen, dann länger durchzuhalten.
Ja.
Genau. Und letzten Endes steigern wir durch dieses Training in Zone 4 beziehungsweise im Entwicklungsbereich auch unsere Resistenz gegenüber der Ermüdung. Also wir merken, okay, das ist schon ganz schön anstrengend, aber wir müssen eben auch mental ein bisschen kämpfen, um das auszuhalten. Und auch eben diese Prozesse, wie zum Beispiel den erhöhten Laktatspiegel im Blut, zu ertragen. So,
ja.
Das ist halt wirklich nicht angenehm, aber wenn wir das gelernt haben, damit umzugehen, können wir natürlich auch im Wettkampf länger durchhalten.
Ja, und das ist tatsächlich auch Teamarbeit, denn nicht nur wir quasi trainieren die Laktattoleranz, was, sagen wir mal, den Schmerz angeht oder das Brennen, sondern unser Körper lernt natürlich auch Laktat abzubauen, wenn mal Laktat da ist. Also wenn wir die ganze Zeit halt nur rumsitzen oder wenn wir die ganze Zeit nur im Rekombereich trainieren, dann wird ja im Körper vergleichsweise wenig Laktat gebildet. Also es gibt immer einen Laktatspiegel, der ist immer ein bisschen da, aber der Körper kann ja auch erst trainieren, viel Laktat abzubauen, wenn auch viel Laktat da ist.
Mhm.
Und das ist natürlich auch ein Punkt, der hier abläuft. Weil der Körper kann, also das ist ein ziemlich komplizierter Prozess, aber vereinfacht gesagt kann der Körper dann quasi beim Laktatabbau wieder Energie gewinnen. Und wenn er das natürlich irgendwie gut kann, dann hilft uns das auch weiter.
Ja, ganz genau. Und sehr, sehr wichtig. Laktat ist nämlich nicht immer das böse, böse Laktat, was jahrelang so gepredigt wurde,
ja,
sondern Laktat ist wirklich extrem wichtig für uns und wir können das auch zur Energiegewinnung benutzen,
ja,
aber eben nur unter bestimmten Umständen.
Ja.
Und es ist auch wichtig aus meiner Sicht zu betonen, dass wir immer da drin besser werden, was wir halt auch trainieren. Wenn wir üben, zum Beispiel in der Wechselzone uns schnell die Schuhe anzuziehen, dann werden wir darin besser. Wenn wir üben, halt immer an der anaeroben Schwelle unterwegs zu werden, dann steigt unsere FTP. Und also dieser Mechanismus ist eigentlich relativ logisch, so wenn man sich das mal kurz auf der Zunge zergehen lässt. Aber das zeigt eben, man muss bestimmte Reize setzen, damit auch bestimmte Effekte zum Tragen kommen.
Ich muss hier aber ganz kurz intervenieren und einschreiten. Es nützt jetzt nichts, wenn man immer nur an der Schwelle trainiert und die FTP hochpusht, weil da wird ja das Herz-Kreislauf-System nicht ausgebaut und da wird man quasi nicht allgemein fitter. Also Lotta hat vollkommen recht. Es gibt, und da kommen wir dann eben auch in einer der nächsten Folgen drauf, es gibt natürlich in jeder dieser Zonen Vorteile oder einen bestimmten Trainingsreiz, der bestimmte Fähigkeiten ausbaut, verbessert. Aber um insgesamt besser zu werden, ist es schon der Mix, den man braucht. Leider, das ist jetzt nicht so angenehm. Ich meine, wir sind ja im Entwicklungsbereich, also in Zone 4 schon schwer beschäftigt. Aber es gibt eben auch noch Zone 5, die keinem eigentlich Spaß macht. Also kann man, also vielleicht gibt es Leute, denen es hinterher Spaß macht, also dass sie es geschafft haben. Aber das ist wirklich so das, was man versteht, so ein bisschen am Anschlag laufen. Also wenn man Intervalle macht und einem so das Gefühl hat, das Herz springt einem gleich aus dem Hals, dann ist man richtig.
Du meinst jetzt in Zone 5?
In Zone 5, ja, genau. Oder im Vorhof der Hölle, je nachdem, wie man es empfindet.
Ja, genau. Also ich würde sagen, Zone 4 sind die etwas längeren Intervalle, Zone 5 sind die ganz kurzen, schnellen.
Ja, weil man da eben nochmal intensiver unterwegs ist. Da geht man dann quasi an den Maximalpuls ran. Ich finde es auch sehr interessant, dass in dieser Grafik der Norweger dann dabei steht, Laktat von 6 bis 10 Millimol. Also 10, ich weiß, ich hatte das, glaube ich, einmal in der Leistungsdiagnostik, aber das ist wirklich echt unangenehm.
Also ich meine, es geht noch viel weiter. Es ging theoretisch ja bis 20 oder
so. Ja, es geht schon weiter.
Ja.
Aber es ist die Frage, ob man das möchte. Vielleicht täusche ich mich auch gerade, aber das ist schon, da ist man schon echt am Hecheln. Aber ja, das ist natürlich auch ein richtig krasser Trainingsreiz, der ja im Polarized-Training auch immer genau deswegen genutzt wird.
Ja, genau. Die Herzfrequenz ist da auch fast maximal, also von 93% bis 100%. Wobei ich behaupte, dass man bei sehr kurzen Sprints eigentlich die Herzfrequenz gar nicht so hoch pushen kann, weil die sehr, sehr träge ist und ein bisschen länger dauert, bis sie dann da mal irgendwo sich bequemt hat.
Mhm.
Und dann hat man schon wieder aufgehört mit dem Sprint oder mit dem Intervall und dann sinkt die Herzfrequenz danach halt wieder auch. Also ich behaupte, man kann die Herzfrequenz eigentlich nur zu 100% pushen, wenn man da mal mehrere Minuten lang wirklich am Anschlag läuft.
Ja, oder halt, wenn man mehrere Intervalle hintereinander macht. Also das ist ja auch so der Punkt, je nachdem, wie die Pause zwischendrin ist, steigt der Puls schon, dann hast du vielleicht nicht beim ersten Intervall den, aber ich persönlich habe die Erfahrung gemacht und höre das auch ganz viel Feedback von Athleten, der erste Intervall ist selten der beste. Meistens kann man zwischendrin am aller... Also kann man idealer laufen. Also so, wenn man 10 hat, ich würde mal sagen, so von 2 bis 8 sind die besten. Und dann, ja, je nachdem, wie die strukturiert sind, hat man Pech. 9 und 10 werden nur noch eine Qual und die kann man nicht mehr schnell laufen. Aber da irgendwo ist man dann schon in dem Bereich. Aber ich weiß, was du meinst. Man kann nicht jeden Intervall dann so laufen.
Hm, ja, okay. Hast natürlich recht. Und es kommt auch ein bisschen auf die Pausengestaltung an. Also trabt man jetzt, geht man in der Pause? Beim Radfahren muss man natürlich weiter kurbeln, ne? Aber kann man in sehr viel geringerer Geschwindigkeit machen oder mit sehr viel weniger Watt.
Ja.
Aber wenn die Pause jetzt zum Beispiel wirklich so ist, dass man sich komplett erholen kann beim Laufen, wenn man dann 400 Meter Intervalle macht und dann geht man 5 Minuten spazieren, ja klar, dann ist der Puls wieder komplett normal und dann fängt man wieder von vorne an. So. Aber beim Intervalltraining ist es ja meistens so, dass man sich in der Pause nicht so 100% erholt und dann steigt natürlich der Puls insgesamt über die Anzahl der Intervalle. Ja.
Und da wird dann eben interessant, das, was Lotta gerade gesagt hat, ist vollkommen richtig. Unser Puls läuft oft hinterher. Das hängt dann oft auch mit der Messung zusammen. Je nachdem, wo man misst, also wer uns da schon länger zuhört, der weiß ja, was wir auch von der Pulsmessung am Handgelenk halten. Aber selbst wenn man am Oberarm einen optischen Sensor hat, also wenn man den am linken Oberarm trägt, ist natürlich am besten, weil da ist er näher am Herz. Also da reagiert der Puls schon schneller, aber er läuft trotzdem ein bisschen hinterher. Deswegen ist es dann manchmal sinnvoll, wenn man eben solche Intervalle macht, gerade bei trainierten Athleten, die wirklich schon richtig gut dabei sind, dass man diese Intervalle einfach nach der Pace strukturiert. Und man kann jetzt natürlich in einem Leistungstest zu diesen ganzen Werten, die wir genannt haben, zur VO2 Max, zum Puls, zum Laktat, könnte man jetzt auch Pace-Zonen hinzufügen. Und dann wüsste man, okay, bei einer Pace von so und so ist man eben in Zone 5.
Ja, genau. Das ginge natürlich auch mit Leistung. Also auch beim Laufen kann man natürlich Leistung messen. Und dann ist es noch genauer. Was die Pace angeht, ist es halt in den unteren Zonen ja so semi-hilfreich, finde ich. Es ist eine gute Orientierung, aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Berg hochläufst, in der Pace, wie du sonst auf dem Flachen, auf der Ebene läufst, ist es natürlich nicht dasselbe vom Anstrengungsgrad für dein Herz.
Deshalb ganz klar.
Orientiert man sich dann da eher am Puls. Aber ich glaube,
Ich meine in Intervallen, wenn man, jetzt gehen wir mal davon aus, dass es sind keine Bergintervalle, dann kann das schon sinnvoll sein, weil je nachdem, wie lang der Intervall ist, geht der Puls hinterher, dann erreicht man nicht das Limit, das man eigentlich haben sollte. Wenn du halt weißt, wie schnell du laufen musst, dann bist du schneller an dem Punkt, wo du dann in der richtigen Zone trainierst.
Hm. Ich würde sagen, da muss man individuell ein bisschen ein Gespür dafür entwickeln, wie sich's anfühlen sollte. Weil ich kann ja jetzt, während ich meinen Intervall laufe, auch nicht permanent auf die Uhr gucken und sagen, habe ich jetzt die richtige Pace? Das kann ich erst im Nachhinein dann überprüfen, war die Pace bei allen Intervallen ungefähr gleich.
Mhm.
Aber genau, wenn ich weiß, ungefähr so schlimm fühlt sich's an, so sehr brennt meine Lunge, so sehr pumpt mein Herz und so sehr tun meine Beine weh, wenn ich jetzt dieses, meinetwegen 200 Meter Intervalle mache oder 400 Meter Intervalle, dann kann ich das, glaube ich, auch an anderer Stelle wieder rekonstruieren, abrufen, wenn es dann im Wettkampf zum Beispiel wichtig wird.
Im Idealfall, ja.
Ja.
Genau. So. Ja, also das sind die 5 Zonen. Wir haben, glaube ich, auch schon ein bisschen klar gemacht, wofür die sind. Wer jetzt 1 und 1 zusammenzählt, der weiß auch, wie lange er vielleicht in welcher Zone verbringen sollte. Aber da sprechen wir heute mal noch nicht drüber.
Ja, wir haben noch nicht gesagt, wofür die Zone 5 gut ist, oder?
Ja, das ist richtig. Dann schieb das noch hinterher. Also ich dachte jetzt so, um an die Kotzgrenze zu gehen. Aber du hast noch andere Gründe?
Ich habe noch andere Gründe, die klingen etwas wissenschaftlicher.
Okay.
Also auch hier wird natürlich nochmal die VO2 Max gepusht und die Fast-Twitch-Muskeln angeregt zu zucken.
Ja,
also noch, Twitch heißt noch, zucken quasi.
Noch mehr als in Zone 4.
Genau, aber besonders wichtig ist die Zone 5 für die sogenannte neuromuskuläre Ansteuerung. Neuro ist quasi Nervensystem, muskulär ist irgendwie klar. Das heißt, es geht darum, dass die Befehle aus unserem Hirn schnellstmöglich in den Muskeln ankommen und die dann das auch machen, was das Gehirn sagt. So, also die Verbindung zwischen Hirn, Nerven und Muskeln soll dadurch verbessert werden. Das machen wir übrigens auch im Krafttraining.
Mhm. Ja. Das ist
also beim Maximalkrafttraining.
Da ist nicht ganz so anstrengend. Und das ist, ja, hast du absolut recht. Es ist natürlich auch nochmal ein Reiz fürs Herz-Kreislauf-System, weil wir halt wirklich in einer extremen Atemnot dann unterwegs sind. Da muss der Körper sich schon sehr bewegen, um da fürs nächste Mal für mehr Sauerstoff zu sorgen. Das sind ja eben dann auch die Trainingseinheiten, die die VO2 Max ordentlich nach oben treiben können. Aber es ist auch zum Beispiel ein Punkt, gerade beim Laufen, beim Fahrradfahren natürlich nicht so sehr, aber beim Laufen, sorgt es zudem dafür, dass wir, sagen wir mal, in unserem optimalsten Laufstil unterwegs sind. Mhm. Also es kann jeder bei sich selber mal beobachten, vom Gefühl her, aber sich gerne auch mal filmen lassen. Wenn wir richtig schnell laufen, dann haben wir einen ganz anderen Laufstil, als wenn wir langsam unterwegs sind. Meistens laufen wir dann eher Vorfuß. Wir laufen mit dem ganzen Körper, man nimmt Arme mit dazu, man schwingt anders mit den Armen, als wenn man jetzt locker und also langsam läuft. Und das sorgt schon auch so ein bisschen dafür, dass die Bewegungsökonomie verbessert wird.
Mhm. Genau, also die Effizienz des Laufstils ist natürlich auch noch eine Schraube, an der man ganz viel drehen kann, wenn man möchte. Also unabhängig jetzt davon, wie hoch die VO2 Max ist oder wo der Maximalpuls liegt, kann man dadurch natürlich auch ein bisschen Energie einsparen, die man dann an anderer Stelle wieder mehr hat.
Ja, und wer jetzt da sagt, okay, so ein richtig geiler Laufstil wäre schon super, das ist so ein kleiner Insider-Tipp von mir. Es gibt ein Video, also es gab jedenfalls lange ein Video auf YouTube, ist einfach nur irgendwie harte Elektromusik und Patrick Lange auf Hawaii. Wie er da am Laufen ist. Wenn man sich das anguckt, also wenn man eben richtig kräftige Schritte macht, ja, das kann man dann auch selber mal versuchen, das Knie etwas weiter heben und sich kräftig abdrücken. Das ist extrem anstrengend, aber man ist super schnell damit. Und man braucht auch eigentlich dann nur einen Schritt, wo man vorher vielleicht 2 gebraucht hätte. Wenn man den Laufstil umsetzen kann und das von der Energie auch gebacken bekommt, dann ist man richtig geil unterwegs.
Ja, ich behaupte allerdings, dass da auch eine gewisse Anatomie für notwendig ist. Also man braucht halt einen speziellen Körperbau, um das so umzusetzen. Nicht jeder Mensch kann das so. Ich persönlich kann das auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, es ist auch okay, wenn man das als Hobbysportler nicht unbedingt kann.
Nein, ich glaube auch nicht, dass jeder so schnell laufen kann wie Patrick, wenn er das probiert. Aber jeder kann damit besser werden.
Ja, okay.
Das wollte ich.
Das ist angekommen.
So. Mhm. Alles klar.
Ich hätte noch eine.
Bitte, gerne.
Ein Thema abseits dieses Podcasts.
Ich bin gespannt.
Und zwar haben wir ja neulich, ist schon auch schon länger her, ich glaube im November.
Letztes Jahr.
Oh ja, eine Folge zu den Indoor-Trainer-Apps gemacht.
Ah ja, genau.
Und da hat sich was ergeben, was ich euch natürlich allen nicht vorenthalten wollte, weil es mich tatsächlich auch sehr interessiert hat.
Ja.
Und zwar wurde Ende Januar Full Gas aufgekauft.
Mhm.
Also Full Gas, wir erinnern uns, das sind die, die immer die Ironman-Strecken quasi, also wo man die Ironman-Strecken abfahren kann. Ohne Avatar, ohne Schnickschnack und so weiter. Also schöne Landschaften und so weiter. Das hat jetzt Ruvi sich unter den Nagel gerissen, mehr oder weniger. Und die sind jetzt wohl auch offizieller Partner von Ironman. Mhm. Interessant. Das heißt,
das gab es wahrscheinlich beim Kauf mit dazu.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass Ruvi jetzt nach und nach die Strecken von Full Gas bei sich einspeist. Und irgendwann heißt es für die Leute von Full Gas, ach übrigens, geht doch lieber zu Ruvi. Also so ganz unterschwellig habe ich das jetzt auf den beiden Webseiten schon gelesen. Es heißt natürlich, es ändert sich erstmal nichts und alle Kunden von Full Gas können weiterhin die tolle Qualität von Full Gas nutzen. Mhm. Aber ich gehe davon aus, dass es langfristig nicht mehr so ewig existiert. Also nur zur Info, falls jetzt noch jemand überlegt, ich weiß, es ist ja bald auch schon wieder die Outdoor-Trainingssaison für die Räder, dann braucht man das alles nicht mehr. Aber falls jemand noch überlegt, dann geht vielleicht lieber zu Ruvi als zu Full Gas. Und ganz allgemein kann man auch bei Training Peaks Virtual momentan noch kostenlos trainieren.
Ja, genau. Mach ich jetzt sehr gerne. Dann kann man jetzt aber tatsächlich sagen, dass Ruvi die einzige Software ist, wo man quasi in der Realität fahren kann?
Die einzige, die ich jetzt getestet habe. Ich glaube, bei Bekohl ist es auch so ein bisschen so ein Mix.
Aber, ne? Der Markt ist kleiner geworden, was diese Anbieter angeht. Und ich glaube, das ist auch was sich in der nächsten Zeit noch vermehrt zeigen wird. Es werden da Anbieter aufgekauft. Der Markt wird sich ausdünnen. Und es werden wahrscheinlich am Ende 2, 3 große übrig bleiben.
Mhm.
Und dann muss man schauen, welche das sind.
Ja, ich denke auch, dass es da halt irgendwann so 3 große, nicht Monopole gibt, weil Monopol heißt ja, es gibt ja nur einen, aber 3 große Player, die das dann so irgendwie unter sich aufteilen. Könnte mir vorstellen, dass das halt MyWoosh, Ruvi und Zwift sind.
Ich denke,
die anderen sind dann halt für Liebhaber, die halt einfach keine virtuellen Welten brauchen oder keine große Ablenkung.
Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass Training Peaks die Software, die sie jetzt gekauft haben, nicht mehr loslassen. Also Training Peaks wird wahrscheinlich TP Virtual auch weiter ausbauen, in den Mikrokosmos mit einbauen, mit einbinden. Und das ist aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr sinnvoller Schritt gewesen. Also auch was, wo die anderen wohl noch nicht oder vielleicht fanden sie es auch nicht interessant genug, dass man hätte ja zum Beispiel Zwift machen können, dass man da so eine Trainingsplattform-Anbindung dazu baut. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Das ist auf jeden Fall interessant. Schön, dass du uns da auf den neuesten Stand gebracht hast. Somit ist jetzt unser Podcast, bekommt auch ein bisschen Radiocharakter mit neuen Nachrichten. Vielleicht können wir das ja öfters so mit einbauen, wenn es irgendwas Neues gibt in der Community, dass wir das einfach mit in den Podcast nehmen. Aber für heute sind wir erstmal durch, oder?
Ja, ich glaube, Neuigkeiten kann man eigentlich permanent erzählen. Vor allem so ab Frühjahr gehen ja auch die Wettkämpfe wieder los und dann ist es spannend, wer hat wo gewonnen und so.
Ja.
Aber ja, ich glaube, es reicht erstmal für heute. Und jeder darf das jetzt sacken lassen bis nächste Woche und dann geht's hoffentlich mit frischem Kopf und frischem Input weiter.
Ja, so sieht's aus. Wir testen jetzt mal die Kaffeemaschine und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
So ist es.
Bis dahin. Thank you.